Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 Reflexe. Chinas Kunstszene boomt wie noch nie zuvor. Bilder von chinesischen Künstlern erzielen auf internationalen Auktionen Rekordsummen. Gerade auch in und um Peking sind Galerienviertel und ganze Künstlerquartiere aus dem Boden geschossen. Einer der ersten, der das Potenzial erkannte, war der Luzerner Galerist Urs Meile, der sich in Peking niederließ. Nicht nur er warnt aber heute vor einer Überhitzung des chinesischen Kunstmarkts, auch einheimische Kunstschaffende machen sich dazu ihre Gedanken. Chinas Kunstszene zwischen internationaler Anerkennung und Kommerz. Eine Sendung von Ruth Kirchner in Peking.
Eine neue Galerie eröffnet in Peking. In den Ausstellungsräumen drängen sich Künstler, Kritiker und Kuratoren vor den großflächigen Gemälden. Man kennt sich und plaudert angeregt. Hostessen in schicken Kostümen reichen bunte, exotische Cocktails. Ein Redner preist Peking als kulturelles Zentrum der Volksrepublik. Symbolisch wird ein rotes Band zerschnitten. Solche oder ähnliche Szenen spielen sich fast jeden Tag in Peking ab. In den vergangenen Jahren haben hunderte Galerien hier ihre Pforten geöffnet. Gezeigt und verkauft wird zeitgenössische chinesische Kunst. Mal Abstraktes, mal Gegenständliches. Malerei, Skulpturen, Fotografie, Videokunst. Alles ist möglich. Rund 800 Galerien gibt es mittlerweile in der Hauptstadt. Sie alle hoffen auf lukrative Geschäfte, vor allem mit kunstbegeisterten Käufern aus Europa und Amerika. Unter den Galeristen sind viele Ausländer, so wie die kleine, aber feine dänische Galerie Farisco. Jens Farisco ist noch neu auf dem chinesischen Markt.
We had been looking both in New York and Berlin and were thinking very much about
Wir hatten uns in New York und Berlin umgeschaut und wollten eigentlich dort eine Galerie eröffnen. Aber als wir vor 2 Jahren das erste Mal nach Peking kamen, merkten wir sofort, das ist der Ort. Hier pulsiert eine Menge Energie. Peking hat die besten Chancen, das Kunstzentrum Asiens zu werden. Und je mehr Galerien hierher kommen, desto größer sind die Chancen, dass Peking dieses Ziel erreicht.
Die Galerie Farisco Beijing ist in einer riesigen alten Fabrikhalle im Bauhausstil untergebracht. Jens Farisco hat für sein Pekinger Domizil das Kunstviertel der Hauptstadt gewählt, Da Schanze oder 798, eine weitläufige alte Industrieanlage im Nordosten der Stadt mit großen alten Werkshallen, in denen heute moderne Kunst gezeigt wird. In den baumbestandenen Straßen drängen sich vor allem am Wochenende Kunstinteressierte und Neugierige aus aller Welt. Auf dem Gelände der ehemaligen Rüstungsfabrik stöbern sie in den unzähligen Galerien, die sich hier aneinanderreihen, schlürfen Cappuccinos in hippen Cafés oder Champagner auf einer der vielen Vernissagen. 798 oder Chichio Bar, wie das Viertel auf Chinesisch heißt, gilt in Peking als obercool. So hip und unangepasst geht es sonst selten in Chinas Hauptstadt zu. Alles, scheint es, ist möglich. Aber 798 steht schon längst nicht mehr nur für Kunst und Kreativität, sondern auch für Kommerz und Anpassung an den Massengeschmack. Immer neue Ausstellungsräume öffnen ihre Tore, aber in manchen Galerien ist die Kunst weniger interessant als das Ambiente. Auch große Firmen halten in den riesigen alten Werkshallen mittlerweile VIP-Partys und Modeschauen ab, stellen ihre neuen Produkte vor. Dabei galt die ehemalige Industrieanlage aus den 50er Jahren, in der jahrzehntelang mit DDR-Hilfe Elektronikkomponenten für Rüstungsgüter hergestellt wurden, vor gerade mal 6 Jahren noch als absoluter Geheimtipp und als Treffpunkt der chinesischen Avantgarde. Damals hatten sich hier die ersten Künstler angesiedelt. Den Kreativen hatten es die großen hellen Werkshallen angetan. Hier gab es Platz zum Experimentieren, Raum für Inspirationen, Ruhe zum Arbeiten, wenig Kontrolle. Wie einst die Lofts in New York und die Fabriketagen im Londoner East End.
798 war der erste Ort in China, der wirklich eine internationale Ausstrahlung hatte, der damals von Künstlern in Eigeninitiative quasi hochgebracht wurde, entwickelt wurde.
Der Luzerner Galerist Urs Meile war einer der ersten, der vor bereits 12 Jahren damit begann, Kontakte zu chinesischen Künstlern kontinuierlich aufzubauen. Er kennt die Szene genau und sagt, mit Avantgarde hat 798 heute nichts mehr zu tun.
Mittlerweile ist das natürlich der Booming-Ort geworden. Das ist ein riesengroßes Fabrikareal mit unzähligen Möglichkeiten von Räumen, wo sich jetzt neben Galerien, neben Künstlerateliers halt Restaurants, Boutiquen, Läden, Buchhandlungen, weiß der Teufel was ansiedelt. Ein Ort, der ausstrahlt, ein Ort, der sehr viele Leute, Touristen anzieht, mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Also seien das Qualität, seien das halt viel Lautes, viel Schrilles.
Die Spuren der industriellen Vergangenheit, das Nebeneinander von Künstlerateliers und Industriewerkstätten, das Gelände noch vor wenigen Jahren prägte, ist heute verschwunden. Geblieben ist lediglich die Nummer 798. Denn in China wurden geheime Rüstungsprojekte früher einfach durchnummeriert. Die Halle 798 war auf dem Gelände einer der größten und gab dem Gesamtkomplex den Namen. Nach den kreativen und chaotischen Anfangsjahren sind viele der 798-Künstler mittlerweile Geschäftsleute geworden. Zum Beispiel die Performance-Künstlerin Fang Ling. Sie arbeitet in einem kleinen Studio, wo die Nähmaschinen ununterbrochen rattern. Fang zog vor 5 Jahren vor allem wegen der billigen Mieten auf das Dachanze-Gelände und wegen der speziellen Atmosphäre.
In the beginning, I said, here give me a lot of good feeling, ideas and creative.
Die ganze Umgebung hat mich inspiriert, meine Ideen beflügelt, die Kreativität angeregt. Anfangs habe ich hier auch gewohnt. Ich bin erst vor einem Jahr in ein Haus in der Nähe gezogen.
Seit ein paar Jahren inszeniert Fang nicht mehr sich selbst, sondern andere, für die sie kunstvolle Kleider näht oder nähen lässt. Ihre Kundinnen sind vor allem Ausländerinnen aus Europa. Ihnen gefällt der strenge Retro-Look, der sich der Bildersprache der Kulturrevolution bedient. Also Mao-Embleme, rote Sterne, ein bisschen Revolutionskitsch.
Because maybe I was born in the special time, Cultural Revolution, the time. So,
ich bin ein Kind der Kulturrevolution und habe sehr viele Erinnerungen an diese Zeit. Ich wollte Revolution und Mode zusammenbringen. Revolution, das sind für mich die Ideen der Avantgarde.
Doch Fang Ling leitet heute vor allem ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern. Ihre Designer entwerfen unter anderem Uniformen für Pekinger 5-Sterne-Hotels. Schon plant Fang eine eigene Boutique in Shanghai. Fang Ling ist nicht die Einzige, der es heute eher um Geld als um die Kunst geht. Kritiker und Kuratoren beklagen einen Verlust der Authentizität und Kreativität in der chinesischen Gegenwartskunst. Schon junge Künstler investieren heute in Häuser und Restaurantketten oder unterhalten ihre Ateliers wie Fabriken, in denen Angestellte ihre Bildideen ausführen. Die Macht des Geldes verdirbt die Kunst, kritisiert Fader Wei vom privaten Ullens-Zentrum für zeitgenössische Kunst in Peking, das sich die Förderung und die kunsthistorische Erforschung der Gegenwartskunst zur Aufgabe gemacht hat.
Die Gegenwartskunst ist sehr kommerziell ausgerichtet. Im Kunstwerk sieht man vor allem den materialistischen Wert, das Geld. Es gibt immer weniger Diskussionen um das Kunstwerk an sich, sondern es geht immer nur um das Kommerzielle.
Aber das ist zunächst einmal kein typisch chinesisches Problem. Zeitgenössische Kunst liegt weltweit im Trend. Für Gegenwartskunst wird nicht nur in Peking, sondern auch in New York, London und Paris viel Geld bezahlt. Und das nicht nur von Sammlern, sondern auch von Investoren. Moderne Kunst ist längst nicht mehr eine Nische einiger weniger Experten, sagt Galerist Urs Meile.
Ganz grundsätzlich stellt man fest, dass in den letzten 3 bis 4 Jahren vielleicht zeitgenössische Kunst grundsätzlich zum Lifestyle geworden ist. Da tummeln sich viele Leute auf diesem Feld, die nicht wirklich was inhaltlich mit zeitgenössischer Kunst am Hut haben. Also es ist vielmehr halt toll finden, das eine oder andere Objekt oder Gemälde bei sich zu Hause zu haben. Das ist das eine. Dann ist ein relativ großer Wohlstand. Es ist viel Geld vorhanden. Dann kommt natürlich dazu, dass China in aller Munde ist, schwergewichtig natürlich wirtschaftlich, politisch. Das heißt, es ist ein großes Interesse. Das unmittelbar hat natürlich Auswirkungen auf die Situation der zeitgenössischen Kunst in China.
Das große Interesse an China hat vielen chinesischen Künstlern in kurzer Zeit Ruhm und Reichtum beschert. Maler wie Fang Lijun oder Konzeptkünstler wie Ai Weiwei sind aus der internationalen Szene kaum noch wegzudenken. Wang Guangyi ist für seine politische Pop-Art bekannt geworden, Zhang Xiaogang für seine ernsten, fast naiven Porträts. Denn die Politik der wirtschaftlichen Öffnung, die vor 30 Jahren Chinas atemberaubendes Wachstum einleitete, hat auch den Kunstschaffenden ungeahnte Freiheiten gebracht. Sicher, die chinesischen Zensoren kontrollieren immer noch, was in Ausstellungen gezeigt werden darf und was nicht. Verunglimpfungen von Staatsgründer Mao etwa werden nicht geduldet. Auch die chinesische Nationalflagge ist heilig. Einzelne Künstler berichten von regelmäßigen Besuchen von der Staatssicherheit. Aber dennoch sind die kreativen Freiheiten ungleich größer als noch vor 20 Jahren. Damals in den 80er Jahren begann für Chinas Künstler der Aufbruch in die Moderne. Bis dahin galt der sozialistische Realismus als verbindliche Staatsästhetik, also Bilder von heroischen Arbeitern und Bauern unter der Führung von Staatsgründer Mao Zedong beim Aufbau des Sozialismus. Die Geburtsstunde der zeitgenössischen Kunst datiert Kritiker und Kurator Fei Dawei auf die Mitte der 80er Jahre.
1979年的时候
Schon davor, etwa 1979, gab es vereinzelte Künstlergruppen, die sich etwa Xinjin, also Sterne, nannten. Aber das waren noch Einzelfälle, das war nur der Ausgangspunkt. Sie waren die ersten vielleicht, die sich vom sozialistischen Realismus lösten. Damals musste man sehr viel riskieren, um die staatlichen Kunstideen zu durchbrechen. Man musste mit schweren Konsequenzen rechnen. Mitte der 80er Jahre aber hatte die politische Unterdrückung ein wenig nachgelassen. Die Kommerzialisierung hatte noch nicht begonnen und Künstler hatten die Möglichkeit, sozusagen in einem Vakuum zu denken und Werke zu schaffen, die enorm authentisch und enorm kreativ waren.
Mit den neuen Freiheiten fiel auch die staatliche Kontrolle über individuelle Lebensentwürfe weg. Jobs und damit Lebenswege wurden nicht mehr von oben zugeteilt. Seit den 90er Jahren sind in und um Peking immer neue Künstlerkolonien entstanden. Wurden die jungen Maler und Bildhauer anfangs noch als Gesindel verfemt, sind sie heute ein mehr oder weniger akzeptierter Bestandteil der Gesellschaft. Zum Beispiel hier draußen vor den Toren Pekings im Dorf Songchuang. In den Wiesen und Wäldchen zwitschern die Vögel, ruft ein einsamer Kuckuck. In dem staubigen Straßendorf zwischen Maisfeldern und Gemüsebeeten haben sich in den vergangenen 10 Jahren unzählige Künstler und solche, die es gern wären, niedergelassen. Songchuang ist heute die größte Künstlerkolonie Chinas. Die Bauern, die ihre neuen Nachbarn anfangs noch misstrauisch beäugten, erkannten schnell, dass man mit Kunst Geld verdienen kann. Sie begannen, alte Scheunen als Ateliers zu vermieten oder verkauften ihre Landrechte an die neuen Stars der Kunstszene. Viele von ihnen, darunter Fang Lijun, haben sich hier moderne, große Villen und Ateliers gebaut. Seit 2 Jahren hat das Dorf sogar sein eigenes Kunstmuseum. Dort arbeiten jetzt Bauersfrauen als Museumswärterinnen und bewachen die Bilder ihrer berühmten Nachbarn. Auch der Shootingstar der Szene, der Maler Yue Minjun, lebt in Songchuang. In seinem Atelier riecht es nach Ölfarbe und Terpentin. Überall stehen große Bilder. Hier, abgeschirmt hinter hohen Backsteinmauern, malt der wortkarge Künstler Bilder, die zu seinem internationalen Markenzeichen geworden sind. Immer wieder stellt der 46-Jährige grinsende oder hysterisch lachende Gesichter dar. Die rosa Figuren mit den breiten Mündern sind alle als Abbild seiner selbst zu erkennen. Für Werke von Yue Min-jun werden auf internationalen Auktionen mittlerweile Millionen Summen bezahlt. Ein Bild mit dem Titel »Ein kichernder Yue als Papst verkleidet« wechselte im vergangenen Jahr bei Sotheby's in London für rund 4,3 Millionen Schweizer Franken den Besitzer. Wenige Monate später ein neuer Rekord. Das Bild »Hinrichtung« erzielte rund 6 Millionen Schweizer Franken. Der Künstler selbst quittiert diese Summen lediglich mit einem Achselzucken.
Das ist ein Ergebnis der Marktwirtschaft. Mit mir selbst hat das gar nichts zu tun. Als ich die Bilder in den 90er Jahren verkauft habe, waren die Preise noch sehr niedrig. Ich habe damals vielleicht ein paar tausend Dollar bekommen, höchstens 10.000. Die genauen Preise habe ich vergessen.
Aber der fast kahle Mann im schwarzen T-Shirt, der seinen Gästen edlen grünen Tee serviert, weiß auch, dass er mit seinen lachenden Gesichtern irgendwie den Zeitgeist getroffen hat. Als zynischer Realismus wird sein Stil heute bezeichnet, in dem sich das Lebensgefühl des modernen China spiegelt. Denn das rasche Wirtschaftswachstum hat vielen Chinesen Wohlstand gebracht, aber auf der Jagd nach Geld bleibt oft ein Gefühl der Leere zurück.
Glück gibt es nicht umsonst, dafür muss man zahlen. Insofern reflektieren meine Bilder auch eine gesellschaftliche Situation. Auf der einen Seite ist man glücklich, auf der anderen Seite auch ein bisschen nervös. Mir geht es auch so. Jeder ist ein bisschen glücklich und dann auch wieder nicht. So ist das Leben.
Kritiker werfen Yue Min-jun Opportunismus und Oberflächlichkeit vor. Er wolle sich lediglich dem westlichen Markt und Geschmack anbiedern, heißt es. Dass sich die lachenden Gesichter vor allem im Westen seit Jahren gut verkaufen, weiß er selbst. 2 Millionen Dollar, sagt er lässig beim Rundgang durch sein Atelier und deutet auf eines der riesigen Bilder, die an der roten Backsteinwand lehnen. Gleichzeitig insistiert er, dass er sich von den Preisen am internationalen Kunstmarkt überhaupt nicht beeinflussen lasse.
Ich will einfach in Ruhe meine Sachen machen, will mich nicht von äußeren Entwicklungen beeinflussen lassen, auch nicht von den Preisen. Ich will nicht malen, wie es der Markt oder die Preise verlangen.
Doch Yue malt seit Jahren Variationen eines Themas. Die Versuche, den gewohnten Stil zu durchbrechen, sind bislang wenig überzeugend. In seinem Haus hängen Bilder von Labyrinthen, daneben Reproduktionen chinesischer Heldeneben. Nur die Helden von damals lässt Yue einfach weg. Aber all diese Experimente haben noch nichts wirklich Neues hervorgebracht, sagt Kritiker Fader Wei.
Wenn Künstler sich erst einmal an einen Stil gewöhnt haben, ist das schwer zu verändern. Einige können das sehr schnell, andere nicht. Ich glaube, dass es Yue Min-jun tatsächlich nicht so sehr auf den Markt ankommt. Er möchte einfach einen Stil für sich selbst finden.
Dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass Yue Min-jun Opfer seines eigenen Erfolges geworden ist. Denn auch er lässt zeitweise seine Assistenten den Pinsel führen, nach seinen strengen Vorgaben, versteht sich. Das sei halt so üblich, rechtfertigt er sich. Was zählt, sei die Idee. Doch bei aller Kritik, auch Szenekenner Urs Meile nimmt Yue Min-jun in Schutz.
Bei der ersten Generation gibt es verschiedene Malerpositionen, die eben dieses Repetitive wirklich auch zum System gehört, zum Konzept gehört. Das wiederum hat natürlich einen Ursprung, das ist nicht einfach so entstanden, sondern das hat mit der Geschichte, mit der jungen Geschichte von China zu tun, sprich mit dem Kommunismus, wo der sozialistische Realismus eben genau diese Züge auch getragen hat, also Reproduktion im Dienste des Volkes oder was auch immer. Das sind natürlich diese Leute der ersten Generation, die heute so gegen 50 sind, die sind darin aufgewachsen, haben dann halt gewisse neue Konzepte entwickelt, aber eben dieses Bewusstsein ist immer noch ganz klar vorhanden.
Dennoch sehen Experten mit Sorge, dass viele chinesische Künstler nach schnellem Geld und Ruhm drängen und dabei ihre eigene künstlerische Weiterentwicklung vernachlässigen. Da gibt es Bildhauer wie Lü Pingchen, die seit 10 Jahren die immer gleichen dickleibigen Figuren herstellen, weil der Markt es verlangt. Und weil chinesische Kunst sich so gut verkauft, verlangen manchmal schon Kunststudenten für ihre Erstlingswerke enorme Summen.
Die sehen einfach eine Arbeit von irgendeinem Kollegen, der vielleicht 10 Jahre älter ist und sagen, ja, aber meine ist genauso gut, die ist genauso groß, die ist genauso bunt. Also es sind wirklich so ganz banale Argumente, die dann dazu führen, dass die irgendwie sagen, okay, meine Arbeit gilt auch 10.000 Euro. Und das Verrückte ist eben, dass in der heutigen Situation die Wahrscheinlichkeit, dass solche überrissen angesetzten Werke auch an den Mann respektive die Frau gebracht werden können, ist eben sehr groß. Und dann sagen die, naja, siehst du, man kann das ja verkaufen.
Doch wirkliche Qualität droht dabei unterzugehen. Die noch junge Szene läuft Gefahr, in einen Markt der Beliebigkeiten abzudriften. Jeder versucht sich zu positionieren, in kürzester Zeit eine eigene Handschrift zu entwickeln, sagt die britische Kunsthistorikerin Karen Smith.
You know, you're talking about works today that are created by younger people.
Wir sehen heute Arbeiten von jungen Künstlern, die lauter, plakativer und manchmal provokativer sind als Werke vor 20 Jahren. Ich glaube, das ist heute oft die einzige Möglichkeit, in China wahrgenommen zu werden. Und trotzdem habe ich Vertrauen in die menschliche Natur. Natürlich wird es immer Leute geben, die noch schnell auf den Zug aufspringen wollen. Es wird immer Opportunisten geben. Aber wirkliche Künstler werden weiterhin das tun, was sie instinktiv für richtig halten.
Denn es gibt sie, die Künstler, die leiser und subtiler daherkommen und versuchen, sich dem kommerziellen Sog zu entziehen. Aber man findet sie immer seltener im Künstlerviertel 798, sondern eher hier in Zhaoshangdi. Neben Garküchen, wo lautstark Maultaschen feilgeboten werden, haben sich in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Galerien angesiedelt. Auch Urs Meile hat hier sein Pekinger Domizil. Das Viertel ist nur wenige Kilometer von 798 entfernt, aber die Atmosphäre könnte nicht unterschiedlicher sein. Anders als in 798 herrscht Ruhe statt Touristengedrängel. Nach Zhaoshangdi haben sich Künstler und Galeristen zurückgezogen, denen 798 zu laut und zu belanglos ist. Hier findet man zum Beispiel Ausstellungen von Li Dafang, einem Maler aus dem nordostchinesischen Shenyang. Li gilt als große Neuentdeckung in der chinesischen Kunst. Auch er reflektiert Chinas rasante Umwälzungen. Der 36-Jährige malt große graue Bilder, die von der Einsamkeit und Verlorenheit im modernen China erzählen. Auf seinen Gemälden wandern Gestalten durch Industriebrachen, suchen Menschen in Trümmerhaufen nach Spuren von Vergangenheit. Wie Yue Minjun ist Li Dafang ein wortkarger Einzelgänger. Auch er hat in Songchuang sein eigenes Atelier. Aber anders als sein berühmter Nachbar lässt er an der boomenden Kunstszene kein gutes Haar.
Von der Antike bis heute hat das Geld der Kunst immer geschadet. Sobald Kunstwerke teurer werden, leidet die Qualität. Das hat mit dem Umfeld zu tun, mit den Gründen, warum man eigentlich überhaupt malt oder Kunst macht. Wenn man glaubt, Geld allein bedeutet Anerkennung, dann ist bereits die eigene Unabhängigkeit beeinträchtigt.
Li klagt, dass das Geld die Kunst korrumpiert habe. Kritiker würden aus Opportunismus Werke loben, die der Erwähnung nicht wert seien. Die Kunst, sagt er, wird mittlerweile nur noch als beliebige Ware behandelt.
Viele Künstler machen dabei mit, weil sie so viel Geld verdienen können. Aber eigentlich sollten Künstler so nicht handeln. Dann können sie ja gleich eine Fabrik eröffnen. Damit können sie dann noch mehr Geld verdienen.
Was fehlt, sagen Künstler und Kritiker gleichermaßen, ist oft die langfristige Perspektive und teilweise auch ein funktionierendes System von Händlern und Galerien. Sie fungieren in Europa und Amerika als Filter für den Markt, arbeiten oft über Jahre mit den gleichen Künstlern zusammen, kennen die internationalen Preise und können vergleichen und Erwartungen korrigieren. All das ist in China noch schwach ausgeprägt. Die Bindungen zwischen Galerien und Künstlern sind meist nur sehr lose und unverbindlich. Viele Künstler wollen die Zwischenhändler am liebsten ganz umgehen. Doch Urs Meile sagt, die Kreativen müssen sich darüber klar werden, was sie eigentlich wollen.
Geht es darum, mittel- und langfristig eine Künstlerkarriere aufzubauen, international aufzubauen, oder geht es darum, in der kürzesten Zeit Multimillionär zu werden?
Solange Sammler und Investoren bereit sind, für Gegenwartskunst immer tiefer in die Tasche zu greifen, scheint die Frage fast müßig. Doch die Überhitzung des Marktes ist eher schädlich, warnt Meile.
Es kann nicht die Idee sein, dass Preise beliebig in die Höhe gehen, weil dann ein ganz wichtiger Faktor wegfällt. Das sind die großen internationalen, seien das private oder institutionelle, öffentliche Sammlungen, halt einfach nicht mehr kaufen. Und wenn Künstler in gewissen Sammlungen nicht vertreten sind, dann fehlt das die Basis, dann fehlt das ganze Fundament. Und eine Künstlerkarriere kann so schlecht mittel- und langfristig aufgebaut werden.
Überhaupt stellt sich die Frage, was von der chinesischen Kunst längerfristig bleibt. Welche Werke und welche Künstler sind mehr als Modeerscheinungen, haben das Potenzial, auch noch in 50 oder 100 Jahren interessant zu sein? Kunsthistorikerin Smith sagt, die Geschichte ist die beste Kritikerin.
You only have to look back through any period of art history.
Egal welche Periode der Kunstgeschichte wir uns ansehen, von den Hunderten oder Tausenden von Künstlern jedes Zeitalters bleiben vielleicht 10 oder nur 5 oder 20 wichtige Namen übrig. Wenn man einen Schritt zurücktritt und sich anguckt, was wirklich interessant ist und vielleicht überdauern wird, dann ist all die Aufregung um die moderne Kunst auf einmal gar nicht mehr so wichtig.
Und egal, ob sich 798 zu einem reinen Vergnügungspark für Pseudokunst entwickelt oder nicht, egal, ob Künstlersiedlungen wie Songchuang oder Zhaoshangdi es tatsächlich schaffen, immer wieder neue Talente hervorzubringen, so oder so ist China auf der internationalen Kunstszene angekommen und nicht mehr wegzudenken.
Ich bin aber auch ganz sicher, dass die Szene irgendwie immer wieder weiterzieht, sich neue, andere Umfelder sucht. Ich bin ganz sicher, dass auch Indien ein Teil sein wird dieser internationalen Kunstszene. Da können andere Orte folgen. Ich glaube, das wird halt auch im Sinne des Global Village, wird das halt sich über die ganze Welt oder über die größten Teile der Welt ausdehnen. Aber Peking wird ganz bestimmt wie New York oder London wird bleiben.
Aber noch macht der Kunstzirkus keinerlei Anstalten, sich aus China zu verabschieden. Hier im Innviertel 798 rechnet man während der Olympischen Spiele im August mit täglich 10.000 Besuchern. Und auch auf den Auktionen steht Kunst aus China weiterhin hoch im Kurs. Erst im Mai erzielte ein Yue Mingjun-Gemälde bei einer Versteigerung in Hongkong rund 7 Millionen Schweizer Franken. Ein Bild von Zhang Fengzhe wechselte sogar für 9,8 Millionen Franken den Besitzer. Neue Rekordsummen für neue Kunst aus China.
Der Kunstboom in China. Sie hörten eine Sendung von Ruth Kirchner.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.